Gleich zu Beginn nochmal eine kleine Vorbemerkung. Ich werde dich gleich duzen. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun oder so. Nachher werde ich sie wieder siezen. Ich finde es einfach nur sehr viel persönlicher. Genau, weil es soll heute um dich gehen, um deine Beziehung mit Gott. Und da finde ich es einfach angebrachter, du zu sagen. Und es fällt mir auch ein bisschen leichter. Ich bin ja hauptsächlich mit Jugendlichen unterwegs und da duzen wir uns einfach. Genau. Ich möchte dir heute jemanden vorstellen. Er heißt Mac. Mac ist ein Ehemann und Vater von 5 Kindern und so sieht er aus. Die Familie ist eigentlich glücklich. Doch vor 3 Jahren hat sich eine große Traurigkeit auf Macs Herz gelegt. Er war zu einem Campingausflug mit 3 seiner Kinder und eins, Missy, die Jüngste, ist bei diesem Campingausflug entführt worden, misshandelt worden und umgebracht worden. Seitdem hat Mac diese große Traurigkeit auf seinem Herzen und das Leben seiner Familie war nie wieder so wie zuvor. Und Macs Beziehung zu Gott, die schon immer schwierig war, ist eigentlich komplett eingeschlafen. Nicht so bei seiner Frau. Seine Frau Nan hat eine ganz tiefe, innige Beziehung zu Gott. Und durch den Verlust von ihrer Tochter ist diese Beziehung noch sehr viel enger geworden. An einem Wochenende ist Mac mit den anderen Kindern, Nan ist mit den anderen Kindern unterwegs und Mac ist allein zu Hause. Und er findet etwas in seinem Briefkasten. Und was das ist, schauen wir uns jetzt in einem kurzen Filmausschnitt an. Die Hütte ist der Ort, wo man von Missy ein blutdurchtränktes Kleid gefunden hat, was sie an dem Tag ihrer Entführung anhatte. Ihre Leiche wurde leider nie gefunden, aber zu diesem Zeitpunkt in der Hütte war Mac klar, dass er seine Tochter nie wiedersehen wird. Und Papa ist der Name von Nan für Gott. Sie nennt ihn Papa, so innig ist ihre Beziehung zu ihm. Manche haben es bestimmt schon erkannt, es geht um Die Hütte, das ist ein Buch, beziehungsweise auch ein Film von William Paul Young. Und dieses Buch stand schon Ewigkeiten auf meiner Leseliste, schon bestimmt 5, 6 Jahre. Und ich habe mich immer davor gedrückt, aber diesen Sommer habe ich es angefangen. Ich habe es angefangen zu lesen und die Geschichte von Mac hat mich sehr inspiriert, über mich selber und meine Beziehung zu Gott nachzudenken. Und das schon auf den ersten Seiten. Also wo Mac diesen Brief aus dem Briefkasten zieht, mit der Einladung von Gott zu einem Wochenende. Schon da hat sich eine Frage in meine Gedanken gedrängt. Und diese Frage möchte ich gerne heute dir stellen. Und sie lautet: Wie wäre dein Brief von Gott unterschrieben? Welcher Name würde bei dir unter so einer Einladung von Gott stehen? Ich habe natürlich ein paar Vorschläge mitgebracht, was da drunter stehen könnte. Mein erster Vorschlag, der alte Mann. Genau, da sehen wir nochmal den Brief. Ich bin leider nicht ganz so gut in Photoshop wie der Rainer, aber ich habe es mein Bestes gegeben. Der alte Mann. Ja? Vielleicht stellst du dir Gott als einen alten, grauhaarigen Mann mit Rautebart vor, der irgendwo im Himmel sitzt, der aber mit deinem Leben nichts zu tun hat. Schließlich leben wir in einer modernen Gesellschaft. In den letzten 100 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan im Bereich Naturwissenschaft und Medizin. Und es braucht keinen Gott mehr, um Naturphänomene zu erklären oder die Erschaffung der Welt. Der Mensch ist inzwischen selbst für sein Glück verantwortlich und für normal denkende Menschen braucht es doch gar keinen alten Mann mehr mit Rauschebart, der Einfluss auf ihr Leben nimmt. Vielleicht ist Gott für dich heute nur noch gut für die romantische Vorstellung von Weihnachten, aber sonst spielt er keine Rolle mehr in deinem Leben. Du brauchst den alten, grauhaarigen Mann überhaupt nicht. Vielleicht kommt dir aber auch der Satz, der liebe Gott sieht alles in den Sinn. Gott als Richter. Dein Brief wäre vielleicht mit der Richter unterschrieben. Manchmal glaubt man ja, dass Gott einen 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag überwacht und kontrolliert, ob wir auch ja seine Gesetze und Gebote einhalten und alles notiert, vielleicht in so einem großen goldenen Buch. Gott, der Richter, der über dich urteilt, der dich beurteilt, der alles verbietet, wenn man an ihn glaubt. Ein Gott, der Buch führt über deine Verfehlungen. Vielleicht würde aber auch dein alter Bekannter unter dem Brief stehen. Vielleicht hast du als Kind mal oder auch als Jugendlicher im Kindergottesdienst oder Konfirmandenunterricht von Gott gehört. Und vielleicht wurdet ihr sogar Freunde, du und Gott. Aber dann kam das Leben dazwischen. Der 39-Stunden-die-Woche-Job, deine Ehe, die Kinder. Und Gott ist irgendwie hinten rüber gefallen. Es war einfach keine Zeit, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und eigentlich bist du bisher auch ganz gut ohne Gott gefahren. Dein alter Bekannter. Möglicherweise denkst du aber auch, was soll dieses ganze Gerede von Gott? Wer ist eigentlich Gott? Was soll dieses mystische Wesen, was irgendwie real sein soll und Einfluss auf mein Leben nehmen? Dann würde vielleicht der Fremde unter deinem Brief stehen. Du hast keine Ahnung, wer Gott ist und er ist jemand völlig Fremdes für dich. Du hast ihn bisher noch nicht kennengelernt. Und Gott bzw. auch das alleinige über ihn nachdenken spielt keinerlei Rolle in deinem Leben. Vielleicht verspürst du aber auch gerade einen inneren Groll gegen Gott in deinem Herzen. Vielleicht verspürst du Wut und Trauer, weil dir ein schreckliches Unrecht widerfahren ist. Du hast dich von einem geliebten Menschen verabschieden müssen. Oder der Kampf gegen eine unheilbare Krankheit bestimmt deinen Alltag. Und Gott schweigt in all dem. Und die Frage, die dich berechtigterweise plagt, ist, warum greift Gott nicht ein? Warum um alles in der Welt soll ich an einen Gott glauben, der mich liebt, der nichts gegen diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten in meinem Leben tut? Vielleicht sogar auch berechtigterweise gibst du Gott die Schuld an all dem. Vielleicht wäre dein Brief dann mit der Schuldige unterschrieben. Und ich glaube, Meg hat unter anderem genau das empfunden. Nachdem er seine Tochter verloren hatte, beschäftigte ihn die Frage nach dem Warum. Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum hat Gott seine kleine Missy nicht davor gerettet, von diesem Monster entführt zu werden? Aber trotzdem, er zieht eine Einladung aus dem Briefkasten, auf der Papa steht. Und ich habe mir diese Gedanken gemacht und letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass bei jedem von uns Papa auf dieser Einladung stehen würde. Papa, weil Gott dein Vater sein möchte, weil Gott an einer Beziehung zu dir interessiert ist. Ganz unabhängig davon, wie du ihn vielleicht siehst, wie du diesen Brief unterschreiben würdest an seiner Stelle. Ich glaube, Gott würde immer mit Papa unterschreiben. Warum bin ich zu diesem Entschluss gekommen? Ich glaube, dass der Kern von Gottes Wesen Liebe ist. Und ich möchte Gott damit in keinster Weise einschränken. Aber alles, was ich bisher über ihn lernen durfte und wie ich ihn erleben durfte in meinem Leben, glaube ich, dass alles aus Liebe passiert, dass Gott Liebe ist. Und dass er an einer einzigartigen und persönlichen Beziehung zu dir interessiert ist. Und diese Beziehung ist überhaupt nicht mit der zu unseren leiblichen Eltern vergleichbar. Mir ist absolut bewusst, dass es Menschen gibt, die einen Vater haben, der nicht liebevoll war, der vielleicht gar nicht da war. Und dann fällt es einem schwer, Gott als einen liebenden Vater zu sehen, wenn man in seinem Leben ganz andere Dinge erlebt hat. Ich möchte dich heute aber trotzdem einladen und dir Mut machen, dieses Bild, was vielleicht gerade in deinem Kopf ist, von deinem leiblichen Vater, einfach mal zur Seite zu schieben und Gott ganz neu zu begegnen. Ihm quasi freie Bahn zu machen, dieses Bild von dem Vater neu auszufüllen. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott selber sich als Vater bezeichnet. Vor allem im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament gibt es einige Stellen, die Gott als Vater bezeichnen. Im Neuen Testament ist vor allem auch Jesus, der von Gott als Vater spricht. Und Jesus erzählte mal eine Geschichte, die ich jetzt in der Predigtvorbereitung auch nochmal neu lieben gelernt hat. Eine Geschichte, die beschreibt, wie Gott Vaterschaft lebt. In dieser Geschichte geht es um einen Vater mit zwei Söhnen. Und der jüngere von den beiden Söhnen beschließt, dass er unabhängig sein möchte. Er lässt sich von seinem Vater sein Erbe ausbezahlen und macht sich auf den Weg in ein rauschendes Leben. Er feiert rauschende Feste mit leckerem Wein und Essen und vielen Frauen und bestimmt auch irgendwelchen Spielen um Geld. Und er genießt es richtig. Er verprasst sein Geld. Doch dann kommt der Tag, an dem dieses Geld alle ist. Und dann sind irgendwie auch alle seine Freunde weg, die mit ihm diese rauschenden Feste gefeiert haben. Und er kann sich nichts mehr leisten. Er muss dann als Schweinehirte arbeiten, eine Arbeit, die nicht sehr angesehen war. Und Essen konnte er sich trotzdem nicht leisten. Er war sogar bereit, das Schweinefutter zu essen. So arm war er. Und irgendwann fasst er den Beschluss, wieder zurück zu seinem Vater zu kehren und ihn um Arbeit zu bitten. Er macht sich also auf den Weg zurück zum Hof seines Vaters. Und der Vater steht an der Tür und sieht ihn schon von weitem kommen und läuft ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und schließt ihn fest in seine Arme. Und um die Rückkehr seines Sohnes zu feiern, befiehlt er den Knechten direkt, ein Kalb zu schlachten und kleidet den Sohn neu ein und bereitet ein Fest vor. Er nimmt den Sohn als seinen Sohn wieder bei sich auf. Für den Vater kommt es gar nicht in Frage, ihn als Arbeiter einzustellen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, einigen bestimmt bekannt. Ich habe mich gefragt, was hat diese Geschichte noch heute mit meinem Leben, gut 2000 Jahre später, zu tun? Und ich bin auf drei Gedanken gekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Mein erster Gedanke ist: Wir haben uns von Gott losgelöst. Als der Sohn den Vater nach seinem Erbe fragt, sagt er sich von ihm los, sagt sich von diesen familiären Bindungen los. Er möchte sein eigener Chef sein und nicht mehr seinem Vater unterstehen. Er will unabhängig sein, sich selbst verwirklichen und zieht raus in die weite Welt. Vielleicht kennst du es ja, dass du dein eigener Chef sein möchtest. Ich glaube, wir leben inzwischen in einer Zeit, in der alles möglich ist, in der man werden kann, was man will. An der Selbstverwirklichung an oberster Stelle steht. Und das stört ein Gott mit seinen Geboten doch nur, oder? Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Gott für tot erklären, für nicht existent in ihrem Leben, weil sie unabhängig sein möchten, weil sie frei sein möchten. Und da passt Gott nicht in ihre Vorstellung von einem Leben in Freiheit. Und in diesem Wunsch nach Unabhängigkeit ähneln wir diesem ersten Sohn, dem nicht dem ersten, dem zweiten, dem jüngeren, diesem Sohn total in der Geschichte. Und ich glaube, das passiert jedem von uns mal, egal ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Irgendwann gibt es bestimmt Punkte in deinem Leben oder gab es schon Punkte in deinem Leben, wo du dich bewusst losgelöst hast von Gott, wo du frei sein wolltest und deinen eigenen Kopf durchgesetzt hast. Meine zweite Gemeinsamkeit, die ich gefunden habe, ist, wir scheitern. Zunächst scheint der Plan von dem jüngeren Sohn aufzugehen. Er hat ein tolles Leben, ein berauschendes Leben, er feiert Feste und trinkt. Aber das ist nicht von Dauer. Sobald sein Geld alle ist, sind auch die vermeintlichen Freunde weg. Er hat nichts und sitzt letztendlich auf der Straße. Und ich glaube, dass wir alle irgendwann an diesem Punkt ankommen, an dem wir scheitern. Ich glaube, dass wir scheitern werden, wenn wir das Bedürfnis nach Liebe mit Dingen füllen, die das gar nicht zu stillen vermögen. Dinge, die nicht von Dauer sind. Dinge, die uns nicht auffangen, wenn unser Leben in eine Krise gerät. Ich glaube, jeder von uns wird früher oder später mal einen Sturm in seinem Leben erleben. Und vielleicht hast du ja auch schon einige Stürme erlebt. Und dann wird sich beweisen, ob die Sachen, worauf du dein Lebenshaus gebaut hast, ob die Bestand haben oder ob sie in diesem Sturm einfach einbrechen. Und der Sohn in der Geschichte musste leider feststellen, dass die Dinge, auf die er sein Lebenshaus gebaut hat, anfangen zu bröckeln, dass er scheitert. Und dann der dritte Punkt, der Vater. Als der Sohn unten angekommen ist, entscheidet er sich, wieder zurück zu seinem Vater zu gehen. Und der Vater wirft ihm nichts vor. Er sagt nicht, habe ich dir doch gleich gesagt. Nein, er steht mit offenen Armen da und schließt seinen Sohn in eine feste Umarmung. Luther schreibt in dem Vers, es jammerte ihn. Ich weiß nicht, ich benutze diese Formulierung nicht mehr, aber ich finde sie sehr ausdrucksstark. Ich habe im Duden nachgeschlagen, was das genau bedeutet. Und die Bedeutung ist, laut klagen, unter Seufzen und Stöhnen jemanden seinem Schmerzen, seinen Kummer zeigen. Der Vater hat darunter gelitten, dass sein Sohn nicht mehr da war. Er hat ihn trotzdem gehen lassen, aber er hat darunter gelitten. Und Gott leidet auch, wenn wir nicht bei ihm sind. Und als er sieht, wie der Sohn ausgehungert am Horizont auftaucht, leidet er darunter, weil es seinem Kind schlecht geht. Für den Vater ist es keine Frage, den Sohn wieder als seinen Sohn bei sich aufzunehmen. Er ist einfach nur froh, dass er wieder da ist. Und dieses Verhalten von dem Vater in der Geschichte zeigt uns, wie Gott ist. Er ist an dir interessiert, egal wie oft du dein Erbe packst und hinaus in die Welt ziehst. Er wird immer dastehen und dich mit offenen Armen empfangen. Du darfst zu ihm zurückkehren. Du bist immer willkommen bei Gott. Du darfst jederzeit zurück in die Arme deines liebenden Vaters kehren. Er freut sich über dich. Und alles, was war, spielt keine Rolle mehr. Gott, ein Vater, der bedingungslos liebt, der dir seine Liebe anbietet, sie dir aber nicht aufzwingt. Er ist da und du darfst zu ihm kommen und dich Kind Gottes nennen. So wie wir es gerade auch in der Lesung gehört haben. Und ich möchte diesen Vers aus dem Römerbrief nochmal ganz bewusst zusprechen. Und wer mag, kann gern die Augen dabei schließen. Ich finde, dann hört man immer noch mal ein bisschen bewusster zu. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Du bist ein Kind Gottes. Gott, der Schöpfer des Universums, möchte dein Vater sein, der dich liebt und dich annimmt, egal was du erlebt hast. Ich habe mich dann gefragt, wie genau funktioniert das denn, zurück in die Arme von Gott zu kehren? Und mir sind drei Möglichkeiten eingefallen. Es gibt bestimmt noch viele mehr, aber diese drei möchte ich dir gerne weitergeben, wie es jetzt weitergehen kann. Möglichkeit Nummer eins, Gebet. Gebet bedeutet reden mit Gott. Und nach dem Gottesdienst stehen Menschen bereit aus unserer Gemeinde, um mit dir zu beten. Du findest sie hier hinterm Altar im Chorraum. Ich glaube, es ist wichtig, laut auszusprechen, was du auf dem Herzen hast. Laut zu Gott zu sagen, ich möchte zu dir zurückkehren, ich möchte in deine offenen Arme. Und wir sind sehr gerne bereit, das mit dir zu teilen. Vielleicht hast du auch gemerkt, auch wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dass du vielleicht in der letzten Woche, vielleicht im letzten Monat dich von Gott losgesagt hast, dass du dein Erbe eingepackt hast und gegangen bist und jetzt möchtest du gerne diesen Schritt wieder zurück zu Gott machen. Auch dann herzliche Einladung zum Gebet. Möglichkeit Nummer zwei, such dir jemand, den du löchern kannst. Vielleicht hast du einige Fragen und kannst dir das noch nicht so ganz vorstellen, wie das mit Gott als einem Vater funktionieren soll. Dann such dir jemand, den du löchern kannst. Das kann man auch in ganz gemütlicher Atmosphäre tun. Und eine Sache möchte ich dir noch ans Herz legen. Wir haben ja schon ganz oft Werbung gemacht für den AFOL-Kurs. Er ist auch schon gestartet, aber ich habe gefragt, ob ich heute nochmal dazu einladen kann, weil es mir so wichtig ist. Man hat diese Woche Donnerstag nochmal die Chance, all seinen Mut zusammenzupacken und zum Alpha-Kurs zu gehen. Dort gibt es leckeres Essen, schon mal ein erster Grund hinzugehen. Und der zweite Grund ist, dort sind Menschen, die du mit deinen Fragen löchern kannst. Dort geht es um Glaubensfragen, um essentielle Fragen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, am Donnerstag dahin zu gehen. Und wenn du da noch mehr Infos zu haben möchtest, hinten liegen, glaube ich, auch noch ein paar Flyer. Oder bei der Sonja Schemenauer, die heute gesungen hat, darf man sich auch informieren. Also Mut und viel Segen da dafür. Und mein dritter Vorschlag an dich ist, komm wieder. Komm wieder, um mehr über Gott zu erfahren. Komm wieder, um zu lernen, wie das funktioniert mit diesem liebenden Vater. Ich möchte dich da auch von ganzem Herzen einladen, wiederzukommen. Und wenn sonntags morgens 9:45 nicht deine Uhrzeit ist, es gibt verschiedene Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde, wo man auch sehr gerne hinkommen kann, um Gott besser kennenzulernen. Diese drei Möglichkeiten möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Gebet, such dir jemanden, den du löchern kannst und komm wieder. Ich möchte gern zum Abschluss noch für dich beten. Jesus, ich sage dir danke, dass jeder von uns Papa zu dir sagen darf. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst, wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir uns von dir losgesagt haben, dass du uns Mut schenkst, wieder zurück zu dir zu kehren, zurück in deine offenen Arme, dass wir lernen dürfen, was es heißt, einen liebenden Vater zu haben. Ich möchte dir Danke sagen, dass das bei dir möglich ist, immer wieder aufs Neue und dass du dich nicht vor uns verschließt, sondern dass du da bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.